Das wird erst für die interessant in dem Moment, wo es ums Geld geht. Und in dem Moment, wo man denen ein Offer macht, wird das Drehbuch dann weitergeleitet. Und dann muss sich der Darsteller halt die Zeit nehmen, das dann auch zu lesen.
Überlegt nicht so lange und zögert nicht. Man kriegt vieles hin und lasst uns einfach Filme machen. Geht raus und dreht.
Indie Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß.
Hi, ich bin Eugene und ich freue mich, heute mit euch wieder in den Talk zu gehen. In dem heutigen Gespräch dreht sich alles um die Produktion eines Langspielfilms mit Schauspielenden aus Amerika, die in der Zac Efron vereinigt sind. Was die Zac ist und wie sich die Arbeit für meine Gäste verändert hat durch die Zusammenarbeit mit diesen Schauspielenden, besprechen wir in dieser heutigen Folge. Meine Gäste in dieser Folge sind zum einen Regisseur Marc Schölermann. Kannst du schon mal Hi sagen? Hat man dich mal gehört?
Hallo, ich bin Marc.
Und Produzent Alex Steinhoff.
Das bin ich, hallo.
Genau. Wir haben so eine Standardfrage, die wir immer fragen, mit wie man denn zum Film gekommen ist. Ich frage die jetzt schon, dann könnt ihr nämlich drüber nachdenken. Und bevor wir nämlich ins Gespräch steigen, wollte ich noch einmal kurz natürlich einen Dank aussprechen für alle Leute, die uns unterstützen. Weil, wie ihr alle wisst, ist der Indie Film Talk Podcast ein freies Format, was natürlich sehr stark natürlich auch von der Unterstützung von der Community lebt. Und dementsprechend haben wir die Möglichkeit für alle, die durch meine jetzige kurze Ansprache Lust bekommen haben, auch ein Dankeschön dazulassen. Steady eingerichtet, das ist eine Art Crowdfunding-Plattform, wo ihr ein Dankeschön dalassen könnt für die spannenden Gespräche, die wir hier machen. Das heißt, es gibt verschiedene Tiers, also wo man halt so auswählen kann, ob man 2 Euro, 6,50 Euro oder 12 Euro spenden möchte im Monat. Kann man einfach auswählen. Es ist immer kündbar, wenn man sagt, hey, jetzt habe ich genug geholfen, aber das ist immer hilfreich, dass wir weiter so spannenden Gespräche wie auch heute führen können. Deshalb schaut einfach mal vorbei. Bei uns auf der Webseite findet man das direkt bei www.indiefilmtalk.de/unterstützen mit UE, also unterstützen. Und genau, da steht dann auch alles da und ihr könnt auch da direkt überlegen, ob ihr über Steady unterstützt oder auch ein kleines Dankeschön über PayPal da lasst oder PayPal da lasst. Mehr gibt's dazu gar nicht zu sagen, deswegen einmal ein Dankeschön an alle Leute, die uns bereits unterstützen. Und ich würde sagen, lasst uns ins Gespräch einsteigen. Ich habe meine beiden Gäste ja schon vorgestellt, oder vorgestellt ist übertrieben, das machen die beide ja gleich selber. Ich habe nur gesagt, dass sie da sind und deswegen übergebe ich gleich mal an dich, Marc, und würde dich einmal fragen, wie bist du denn eigentlich zum Film gekommen?
Ich bin zum Film gekommen relativ früh. Ich glaube, mit 13 habe ich die Super-8-Kamera von meinem Vater entdeckt und bin seitdem nicht mehr davon losgekommen. Also ich habe zwischen in meiner Jugend während der Schulzeit immer Filme gedreht auf Super 8. Unter anderem ein Remake von Indiana Jones und der Tempel des Todes und Jäger des verlorenen Schatzes. Die sind beide circa 60 Minuten lang geworden. Und wollte seitdem dann immer Filme machen. Und dann habe ich nach dem Abitur eine Chance bekommen als Praktikant bei einer Werbeagentur zu arbeiten. Habe mich da dann, um es mal kurz zu machen, angefreundet mit jemand von einer Produktion, die dort damals Werbefilme gedreht haben. Habe dann dort ein Praktikum gemacht und bin dann über Umwege wiederum an eine Fernsehserie gekommen und habe dort als Aufnahmeleiterassistent angefangen. Eine Serie für RTL war das damals und habe mich dann da hochgearbeitet. Vom Aufnahmeleiterassistent zum Set-Aufnahmeleiter, zum Motivaufnahmeleiter, zum Regieassistenten und habe dann aber nie aus dem Auge verloren, dass ich eigentlich Filme machen wollte. Habe dann mit Unterstützung der Produktion, für die ich damals gearbeitet habe, mit Short Ends von 16 mm, einen Kurzfilm gedreht, den dann auch der Kameramann und die Darsteller von der Fernsehserie sozusagen mitgedreht hatten am Wochenende. Wir haben den ganzen Lichttruck gekriegt und so weiter und so fort, haben da also so einen kurzen Film gemacht. Und mit dem habe ich mich dann beworben bei verschiedenen Filmhochschulen und bin dann in Ludwigsburg angenommen worden, habe da 2 Jahre studiert und bin dann quasi von der Schule weg, ohne dass ich das Hauptstudium wirklich gemacht habe, gesigned worden von einer großen deutschen Werbefilmproduktion. Und seitdem habe ich sozusagen dort oder arbeite ich als freier Werbefilmregisseur, habe dann ein paar Jahre später, 2007, einen Spielfilm gedreht in Amerika für ein großes Studio, für MGM. Und seitdem immer Werbung zwischendurch und ja, und dann habe ich irgendwann Bark gedreht und deswegen sind wir hier.
Ich habe zwei große Fragen. Ja. Nummer eins, was ist aus dem Indiana Jones Film passiert, damit geworden? Kann man den noch sehen?
Ich bin gerade dabei, den wiederherzustellen. Also ich habe den gerade abtasten lassen neu, von dem alten Super 8 Material und bin gerade dabei, den sozusagen so ein bisschen zu restaurieren, den Ton ein bisschen zu bearbeiten und so. Also den gibt es noch, aber noch nicht in einem vorführbaren Zustand. Was Spielberg dazu sagt, weiß ich nicht, habe ich noch nicht getroffen. Wenn ich das tun sollte, werde ich ihm davon erzählen, dann werde ich dich anrufen und dir sagen, was er dazu
macht. Unbedingt. Immer eine neue Folge daraus. Und weil du ja schon so ein bisschen ansprichst, deinen Kurzfilm mit 16 mm gedreht, der Zeit geschuldet vielleicht, also jetzt heutzutage sehr viel digital, mehr digital möglich, war es damals auch schon möglich oder hattest du einfach nur Bock auf 16 mm?
Nein, das war gar nicht anders möglich. Das war zu einer Zeit, in dem es digital in diesem Sinne noch nicht gab. Da gab es irgendwie, das einzig digitale Format damals hieß Beta SP. Das war sowas für die Lindenstraße. Das sah halt aus wie so ein Heimfilm, also so ein Heimvideo. Und es wurden alle Fernsehserien letztendlich auf 16 mm gedreht. Und deswegen gab es nur 16 mm. Weil ich ja auch was machen wollte, was sozusagen professionell aussieht. Also hätte ich das mit einer Videokamera gedreht, dann hätte es ausgesehen wie so ein Hobbyfilm, aber sollte ja auch dementsprechend aussehen.
Also das ist eine Zeit gewesen, wo es eben noch nicht so üblich war, gab es einfach die Möglichkeit noch gar nicht. Deswegen fand ich auch so spannend, deswegen habe ich auch nochmal nachgefragt gehabt, weil das hat natürlich ja damals es nochmal schwieriger gemacht zu sagen, man dreht einfach mal einen Kurzfilm.
Genau, also das war nicht so einfach, also das war immer mit Kosten und Equipment und dementsprechend Personal verbunden. Mhm. Also was man heutzutage auf seinem iPhone einfach mal so wegdrehen kann, das war damals eine richtig große Aufgabe. Also man brauchte Licht, man brauchte die Kameras, dann konnte man natürlich jetzt auch nicht einfach, glaube ich, zum Verleih latschen und sagen, gib mir mal bitte eine Arri SR3 oder irgendwie sowas, sondern da musste dann auch sichergestellt werden, dass man einen anständigen Kameraassistenten dabei hat und einen Kameramann, weil das ja teures Equipment war. Also das war schon eine andere Zeit noch, wo nicht jeder wie heute sozusagen einfach losgehen kann und was machen kann und das Ganze auf seinem Computer schneiden kann.
Ja, genau. Und du schneidest schon das Zauberwort. Alex, ich komme zu dir, sorry. Aber ich hänge gerade an der Zeit fest. genau, ich finde auch das Schneiden ja auch spannend. Ich weiß nicht, was habt ihr denn damals geschnitten? Weil ich müsste ja abtasten. Danach auch noch habt ihr da irgendwie eine Lizenz gehabt für irgendein größeres Tool? Oder?
Ja, wir haben es auf dem Avid geschnitten damals. Ja. Das war noch relativ neu. Also ich kann ja sagen, das war 1995.
Ja.
Da war Avid noch relativ neu. Aber dadurch, dass ich in der Werbung schon gearbeitet hatte und dass da schon den Avid es schon dort bei einigen Produktionen gab, konnten wir mit dem Ding am Wochenende halt rumfummeln. Das war halt aber auch noch nicht in dem Zustand oder in dem, wie er heute ist, sondern das war noch relativ simpel und rudimentär. Also da konnte man noch nicht so viel machen. Ich glaube, man konnte relativ einfach blenden oder sowas, aber jetzt irgendwelche Sachen keyen oder Splitscreens machen oder so. Das war deutlich komplizierter, als es heute ist.
Ja, Szene weiter mit AI. Alex, wie sieht's denn bei dir aus? Wie bist du denn zum Film gekommen?
Einen ähnlichen Tatsächlich Weg? Ja. Auch ich habe früh angefangen, in meiner Jugend schon, im etwas ländlicheren Oldenburg bei Bremen bin ich aufgewachsen und da gab es natürlich relativ wenig Film, aber ich war immer schon im Prinzip eigentlich so wie ganz viele, die heute in der Branche sind, inspiriert durch das Schaffen Spielbergs und vom Weißen Hai über E.T. Einfach die großen Filme, die mir auch irgendwie die Liebe zum Kino, die Liebe zum Film gebracht haben. Bin ich losgegangen und wollte das auch machen. Ich habe tatsächlich 70er Jahre oder versucht 70er Jahre Krimiserien in einer norddeutschen Kleinstadt zu drehen, die möglichst amerikanisch aussehen sollten. Das war nicht immer einfach. Deswegen ist da auch nichts Vorzeigbares übrig geblieben, falls du die Frage auch mir gleich stellen würdest. Tatsächlich ging es dann weiter, als dann die Schule irgendwann durch war und es darum ging, was machst du denn jetzt beruflich, war der Wunsch schon riesig, Film zu machen, aber tatsächlich durch ein Elternhaus, das auch ein bisschen mich dahin prägte, dass man vielleicht eine gewisse Sicherheit im Leben braucht und der Film doch viel nach Träumerei klang, führte mein Weg dann erstmal in ein Jurastudium. In der Suche danach, etwas Standfestes zu haben, von dem man später auch leben kann.
Ja.
Hat natürlich vorne und hinten nicht funktioniert, wenn man Filme machen will und das wirklich im Herzen und im Blut hat, dann Jura zu studieren. Das ist doch das ist schon was anderes, wie ihr vielleicht nachvollziehen könnt. Und deswegen hat das auch nicht lange gedauert, bis ich gesagt habe, nee, ich brech das jetzt hier ab und versuch's. Und dann habe ich mich bei der die Filmförderung Hamburg, heute Moin Filmförderung, hatte damals einen sogenannten Praktikantenpool. Da konnte man sich eintragen lassen und alle Filmproduktionen, die Praktikanten suchen, haben sich da gemeldet und und haben dann da sich die Praktikanten gesucht. Und so kam ich relativ schnell an ein Praktikum, zwar nicht, wie ich eigentlich wollte, beim Film, aber in der Werbung bei einer sehr damals sehr renommierten Werbefilmproduktion. Und von da aus ging dann mein Weg, führte dann eben in die Produktion, in der auch Marc zu der Zeit viele Filme gedreht hat, und so führten auch unsere Wege zueinander. Und dann habe ich von der Pike auf das Produzieren eigentlich in der Werbung gelernt, habe dann auch ein paar Musikvideos gemacht und so. Und für mich war dann Bark der erste Spielfilm.
Wie ist denn das für euch, weil ihr habt ja eure Sporen bei der Werbung verdient und seid dann halt darüber auch wieder zurück zum Film, da wo ihr eh hin wollt, immer wieder abgetaucht. Wie unterscheidet sich für euch so ein bisschen die Arbeit in der Werbung im Vergleich zum Film? Und was nehmt ihr aus der Werbung mit, was ihr irgendwie beim Film halt irgendwie dann anwenden könnt? So zwei Fragen, die daraus entstanden sind.
Werbung ist weniger zeitintensiv. Also die Projekte in der Werbung sind, weiß ich nicht, zwischen 4, 6, 8 Wochen vielleicht, wenn es hochkommt. Danach ist es vorbei und dann kommt was Neues. Beim Spielfilm ist es ja deutlich länger. Das heißt, die ganze Entwicklungsphase, Finanzierungsphase und so weiter und so fort ist halt deutlich länger. Also erstreckt sich dann auch gerne über Jahre. Mhm. Was es dann natürlich immer schwieriger macht. Auch weil es, sag ich jetzt mal, beim Spielfilm ja so ist, dass auch gerne mal Projekte einfach platzen und man dann wieder bei Null anfängt. Werbung, wenn man sozusagen viel Werbung dreht und gut etabliert ist sozusagen, dann geht man von einem Ding zum nächsten und macht dann wieder was und so hat man auch immer was anderes. Also man erlebt immer andere Sachen, kann dadurch auch immer andere Sachen ausprobieren, weil das eine ist vielleicht ein Format, was ein bisschen mehr wie ein Film ist und das andere ist irgendwie eher so ein bisschen lifestyleig und das dritte ist dann wieder was anderes. Also man kann sehr viele verschiedene Sachen ausprobieren, was auch Kameras und Inszenierungen betrifft. Man kommt auch sehr viel rum, also man kriegt sehr viel Auslandserfahrung zum Teil auch. Also man lernt dann halt auch viel mit verschiedensten Crews zusammenzuarbeiten, sich auf Probleme dort vor Ort dann einzustellen und also man kriegt einen sehr guten Überblick übers Filmemachen. Also das Resultat ist am Schluss nicht so langlebig, wie ein Film es hoffentlich ist, aber es ist sozusagen eigentlich eine gute Schule. Und viele, also wenn man mal schaut, also viele der bekannten Regisseure, also sei es jetzt von Ridley Scott zu David Fincher zu Michael Bay zu Alan Parker und Adrian Lyne oder F. Gary Gray kommen alle mehr oder weniger aus der Werbung oder dem Musikvideo und haben alle das Ganze quasi als so eine gewisse Spielwiese oder Filmschule betroffen. Ich habe gerade ein Interview mit David Fincher noch gelesen, wo er sagte, also Musikvideos waren im Grunde genommen meine Filmschule.
Ja, das ist ja bei vielen gewesen. Also jetzt ist ja jetzt aktuell nicht mehr die Zeit dafür, weil Musikvideos zum Beispiel ja einfach nicht mehr so on vogue sind. Also es werden immer noch Musikvideos produziert, aber eben schon diese, also natürlich gibt es diese ganz großen Musikvideos, die noch gemacht werden, aber so diese Middle Ground fehlt so ein bisschen, ne? Das heißt, diese Schule über Musikvideos irgendwie reinzukommen, ist natürlich nochmal schwieriger geworden. Und dann natürlich, klar, wenn du natürlich den Weg in die Werbung schaffst, wenn du sagst, man kommt in eine Agentur rein, dann ist natürlich vielleicht dann da die Werbung noch die Möglichkeit. Aber ansonsten ist der Weg, deswegen frage ich gerade auch so ein bisschen, ist der Weg darüber, glaube ich, schwieriger geworden.
Schwieriger. Auch in der Werbung heutzutage ist es wahnsinnig schwierig. Es gibt eine Masse an Regisseuren und die Anzahl der Projekte ist wesentlich kleiner geworden. Und auch hier ist sozusagen der Middle Ground ist weg. Also es gibt mittlerweile ganz viele Werbung, die, sag jetzt mal, Budgets von Musikvideos eher haben. Und dann gibt es natürlich ganz noch die ein oder andere richtig teure, also wo wir von 1-2 Millionen oder sowas reden. Aber alles, was so mittendrin ist, ist deutlich weniger geworden. Und das macht es natürlich dann auch schwieriger. Und man hat gerade in der Werbung eine wahnsinnige internationale Konkurrenz als Regisseur. Also es ist nicht mehr so, dass, ist ein deutscher Regisseur, deutscher Spot, sondern auch hier habe ich gerade gehört, irgendein Lenore-Spot wird dann, muss dann von einem australischen Regisseur gedreht werden oder was auch immer. Also es ist zumindest in Deutschland so, dass man schaut sich in der Welt um und nimmt, also je weiter weg, umso attraktiver ist es zum Teil. Also hat man das Gefühl. Also auch die goldenen Zeiten der Werbung sind in dem Sinne auch ein bisschen vorbei.
Und Alex, was nimmst du mit? Also hast du das Gefühl, auf Produktionssicht kannst du da einiges, also klar kann man, aber vielleicht was du für dich so rauspickst, was du da irgendwie aus der Werbung mitnimmst in die Filmproduktion?
Klar, also natürlich ist wahnsinnig vieles, ist erstmal vom Prozess, vom Ablauf her natürlich wahnsinnig sehr ähnlich. Also man braucht natürlich für einen Film in der Regel dieselben Dinge, die man auch für eine Werbung braucht. Man braucht Schauspieler, man braucht eine Crew, man braucht Equipment und Locations oder Studio, Setbau, Ausstattung und nachher eine Postproduktion. Das ist natürlich deckungsgleich. Deswegen kann man sich in vielem auch sozusagen von dem gleichen Netzwerk bedienen, das man sich aufgebaut hat. Wenn es dann zum Dreh kommt, ist es tatsächlich, finde ich, extrem unterschiedlich, wie sich ein Drehtag anfühlt. Das hängt vor allem damit zusammen, dass in der Werbung natürlich viel mehr in Interessengruppen sozusagen sich am Set vereinen mit dem Auftraggeber, der oftmals dann der Kreativagentur, die sich die Filme ausgedacht hat, und dann der beauftragten Produktion mit dem Regisseur, sind da wesentlich mehr Meinungen sozusagen am Tisch. Und das macht den Prozess oftmals ein bisschen langsamer. Also ich empfinde das Spielfilmdrehen am Drehtag selber am Set empfinde ich als effizienter. Ganz logisch, weil eben vor allem der Regisseur zunächst mal zufrieden sein muss mit dem, was da was gedreht wird. Klar gibt es auch da dann Meinungen und Stimmen, und wenn sich Regisseur und Produzenten nicht grün sind, kann es da auch zu Diskussionen kommen, aber grundsätzlich ist es ein effizienteres Drehen. Das ist noch ein großer Unterschied, der mir aufgefallen ist. Also ich würde Drehtage, wie wir sie jetzt schon mal kleiner Spoiler zu unserem Gespräch über Bark später, Drehtage, an denen wir uns so viel vorgenommen haben wie an den Bark-Drehtagen, würde ich mir vielleicht an einem Werbefilm-Drehtag nicht für einen Tag vornehmen.
Ja, da fällt mir so eine Anekdote. Ich weiß noch, ich hatte relativ viel Werbung gedreht und habe dann diesen Spielfilm in Amerika gedreht, und ich weiß noch ganz genau, mein erster Drehtag und das erste Setup. Und normalerweise ist es halt so, auch in der Werbung, ne, man sitzt da vor seinem Monitor und hinter einem sitzen dann die Agentur und der Kunde, und man macht den ersten Take und dann kriegt man eine Vielzahl von Meinungen und Anmerkungen, was man vielleicht anders machen sollte oder was man nochmal probieren sollte und so weiter und so fort. Und das muss man dann abwägen und so weiter und so fort. Also das Grundsätzliche ist es nicht, man sagt Cut und sagt dann, okay, super, nächste Einstellung und baut um, sondern man dreht sich erstmal um und schaut quasi, was die anderen denken, und entweder gibt's einen Thumbs up oder es gibt einen, kann man nicht noch eine schneller, oder kann der nicht ein bisschen mehr lächeln, oder kann der nicht ein bisschen mehr was anderes machen oder was auch immer. Und das geht einem so ein bisschen dann am Anfang in Fleisch und Blut über. Und als ich dann, wie gesagt, den ersten Setup bei meinem Spielfilm gedreht hatte und dann auch quasi happy war mit dem Take, war trotzdem bei mir die erste Bewegung war der Blick zurück auf meine Produzenten, die nun alle hinter mir saßen und mich so anschauten, und ich schaute sie an und fragte dann so, what do you think, are you happy? Und die Produzenten guckten sich so an und guckten mich so an und zuckten so ein bisschen mit der Schulter und sagten eigentlich dann, well, we are happy when you're happy. Und dann habe ich erstmal realisiert, alles klar, okay, ja gut, Hauptsache ich bin jetzt erstmal happy, und dann konnte ich so quasi weitermachen. Also das war schon eine lustige kleine Minute der Irritation, aber ich habe mich dann relativ schnell dran gewöhnt, dann das auch weiter so umzusetzen.
Ja, ja. Das macht Sinn. Ja, würde ich eh nochmal fragen, wie kam es denn zu der Produktion mit MGM? Weil du hast ja ganz viel Werbung gemacht, hast aber noch nicht so viele Spielfilme gemacht. Aber kannten die dich durch die Werbung? Ist es eine Auftragsproduktion gewesen? Kam die Geschichte und das Skript von euch oder von dir? Wie kam das zustande?
Nee, das kam über meine Agenten. Also in Amerika braucht man sozusagen, wenn man einen Spielfilm machen möchte, zumindest auf diesem Level, braucht man eigentlich einen Agenten. Und die Agenten checken halt alles ab. Und gerade auch zu der Zeit, das war 2007, war es so, dass Musikvideo- oder Werberegisseure durchaus gefragt waren, weil es hieß, ja, die können Sachen toll aussehen lassen, die sozusagen können auch relativ schnell drehen, und viele Sachen sozusagen, da ist es wichtiger, dass es gut aussieht, als dass die Story so hundertprozentig vielleicht sitzt. Ich hatte dann halt einen Agenten da drüben gefunden und die vertraten unter anderem dann auch Neville Dean Taylor, das ist ein Regie-Duo gewesen, die haben damals Crank gemacht mit Jason Statham. Und der kam gerade raus und der ging irgendwie so durch die Decke und die Produktion, die dahinter stand, Lakeshore, die wollten sofort andere Sachen mit denen machen und die hatten eben dieses Projekt, das hieß Pathology. Und Neville Dean Taylor wollten das aber nicht selber als Regisseure machen, sondern nur produzieren, weil die andere Projekte hatten. Also die hatten dann Gamer mit Jared Butler als nächstes Ding. So, und die sagen, also Lakeshore sagte dann halt, okay, dann suchen wir halt einen Regisseur und dann ist es quasi wie so eine Ausschreibung, dann wird einfach geschaut und die Agenturen, dann geht das quasi, das Skript geht dann auf den Markt und das heißt, wir suchen einen Regisseur dafür und dann schlagen die Agenturen quasi Regisseure vor und dann sortiert die Produktion so ein bisschen voraus, beziehungsweise man geht dann dorthin zur Produktion und macht dann da eine Präsentation, also ne, stellt vielleicht ein bisschen ein paar Bilder zusammen, sagt irgendwie, wie man sich das vorstellt, wie man den Film umsetzen möchte, was man vielleicht noch am Drehbuch ändern will und so weiter und so fort. Das ist ein Gespräch und das habe ich dann gemacht. Und ich hatte halt das Glück, dass meine Agenten und die Agenten von Neville Dean Taylor dieselben waren. Das hat schon mal so ein bisschen geholfen, da konnten die quasi so ein bisschen intern schon mich da pushen. Und dann ging das relativ schnell. Also dann habe ich denen gesagt, irgendwie, wie ich mir das vorstelle. Und dann bekam ich eine Woche später einen Anruf von Gary Lucchesi, das war der Produzent, der sagte, Congratulations, we just greenlit your movie. So, und dann ging das los.
Aber das heißt, denen war es aber, du hast da nicht in den Staaten gelebt in der Zeit, ne? Das heißt, dir war es egal, dass du
Ich habe nicht in den Staaten gelebt. Ich war immer mal da, weil ich dort auch Werbung gedreht habe, aber ich habe da nicht gewohnt. Nee. Mhm. Aber das war auch kein Hindernis.
Okay, cool. Ja, spannend. Das heißt, da war der so ein bisschen der Vorteil, dass du eh in dieser Agentur warst, ne? Und die haben sich dann halt theoretisch dann empfohlen. Und dann ging der Weg, du hattest ja den Weg gegangen, das Ganze.
Ja, und die haben halt gesagt, na gut, das, was er dreht, das sieht schick aus, das sieht aus wie ein Spielfilm. Wenn das in kurz kann, dann wird das auch in lang können. Also das ist so im Grunde genommen so ein bisschen so die Philosophie der Amerikaner. In Deutschland wäre das zum Beispiel ganz anders. Also das ist schon so, also das aus Erfahrung auch irgendwie, es sind schon zwei deutlich getrennte Lager und da ist es deutlich schwerer sozusagen den Sprung zu machen.
Genau.
Auch beim Spielfilm wird generell immer gedacht, die Leute mit der Werbung, die können ja nur tolle Bilder und ja, aber können die dann auch irgendwie lang erzählen? Also da wird wesentlich mehr quasi in Schubladen gedacht als in den Staaten zum Beispiel.
Das finde ich ganz spannend, ne? Weil deswegen habe ich gerade auch gefragt, weil genau wie du sagst, in Deutschland ist es ja schon anders oft, dass man dann doch eher, du musst dann doch irgendwie davor einen Spielfilm in irgendeiner Art und Weise vorweisen können, bevor du dann halt die nächsten Spielfilme machen kannst.
Genau.
Oder es ist auf jeden Fall schwieriger zu sagen, du hast halt, auch wenn du gute Kurzfilme gemacht hast, zu sagen, hey, der kann auch Langfilm. Das ist ja einfach schwieriger. Und deswegen war ich gerade so spannend, dass es halt dort scheinbar der Blick zumindest in dem Fall von dir, auf jeden Fall anders oder leichter war zumindest, wenn es jetzt um das Thema Spielfilm oder Langfilm geht. Ja. Dann lass uns doch mal den Bogen machen zu Bark. Das ist ja so ein bisschen unsere Grundlage für den nächsten Teil des Gesprächs. Bark hat jetzt auch nicht jeder gesehen, deswegen würde ich einmal fragen, ob ihr mal ganz kurz Bark mal zusammenfassen könntet. Vielleicht gebe ich das mal Alex weiter. Genau, dann würden wir das mal so als Grundlage nehmen, um da mal eure Produktion zu sprechen und wie ihr da zusammengekommen seid und wie es auch dazu kam, dass ihr eben in Deutschland gedreht habt, aber amerikanische Schauspieler dazu gewinnen konntet.
Klar, sehr gerne. Also Bark zusammengefasst ist ein Single-Location-Thriller, den wir in der Nähe Hamburgs gedreht haben, wie du schon sagst, mit amerikanischen Darstellern. Die Storyline beginnt damit, dass ein Mann aufwacht, gefesselt an einen Baum, ohne Erinnerung daran, wie er dahin gekommen sein könnte und vor allem auch ohne irgendeine Idee, warum. Er ist da festgebunden und es ist keine Menschenseele in der Nähe, keine Hilfe in Sicht und seine verzweifelte Lage wird ihm langsam klar und tatsächlich bleiben wir dann auch erstmal eine Weile bei ihm. Er wird hungriger, er wird durstiger und scheint keinen Ausweg zu sehen. Es tauchen dann ab und zu Figuren auf, wie sich dann zeigt, wahrscheinlich seinem Unterbewusstsein entspringen oder zumindest Halluzinationen sind, die wahrscheinlich auf seinen Bewusstseinszustand zurückzuführen sind. Ehe dann eine Person auftaucht, die nicht so schnell wieder verschwindet und mit ihm ein Gespräch anfängt und man als Zuschauer langsam das Gefühl bekommt, okay, das scheint real zu sein und möglicherweise ist das auch derjenige, der ihm das angetan hat. Und dann entwickelt sich eigentlich fast auf eine Kammerspielart und Weise auf dieser Lichtung im Wald so ein verbales Schachspiel darüber, ob es dem Angebundenen gelingt, herauszufinden, warum und natürlich vor allem auch, ob es ihm gelingt, diesen Baum und diesen Wald jemals wieder zu verlassen. Da wird jetzt natürlich nicht gespoilert. Mhm.
Sehr gut.
Alex, das Perfekt. Klang wahnsinnig langweilig.
Dann bist du jetzt dran.
Das klang wie ein deutscher
langweilig. Okay. Dann Marc, wenn du das ja, so raushaust, musst du liefern jetzt. Genau.
Mein Pitch ist wie folgt. Also der Film handelt von einem Mann, der aufwacht in einem Wald an einen Baum gefesselt und keinerlei Idee hat, wie und warum er dorthin gekommen ist. Und während er langsam sozusagen verhungert, verdurstet und wahnsinnig wird, taucht ein mysteriöser Fremder auf. Und es entwickelt sich quasi ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Zweien und unser Held Nolan versucht verzweifelt, sich zu befreien. Und und der Film handelt davon, wird das schaffen, wann wird das schaffen und vor allen Dingen, warum ist er überhaupt dort?
Ja, war auf jeden Fall knackiger. Wenn ich hier mit euch im Fahrstuhl gewesen wäre, wäre ich bei euch, bei Marc wahrscheinlich noch drin gewesen und bei Alex wäre ich schon ausgestiegen. Also einfach nur, weil es länger war, aber ich fand beides spannend.
Ich danke dir. Ich bleibe demnach jetzt auch noch in dem Call.
Ja, genau.
Du bist raus, Alex.
So geht in die Filmtalk, ne? Das ist, jeder pitcht den gleichen Film und einer darf dann bleiben.
Es ist die Realität der Filmbranche. Da kann ich leider nichts machen. Das ist halt leider, da sind meine Arme wie bei eurem Film gebunden. So, und deswegen wäre auch da, genau, würde ich gleich mal einsteigen und auch fragen wollen, wie ist denn, also die Idee für den Film entstanden? Also einfach spannend immer eher die Frage, wie schafft man das in so einem kleinen Raum, in einem Kammerspiel halt, eine Spannung, ist ja so ein Thriller-artiger Film, wenn man so möchte, Psychothriller, minimalistisch zu arbeiten. Und kam die Idee für dieses Kammerspiel sofort oder war das eher irgendwie größere Geschichte, die ihr eigentlich hattet, die ihr erzählen wolltet und habt euch dann irgendwann entschieden, hey, lasst es doch eher klein halten, aus Produktionsgründen?
Also der Film kam im Grunde genommen eigentlich nur zustande, weil gerade Covid war und ich hatte eigentlich vor, so einen Kurzfilm zu drehen, weil ich einfach mal irgendwie wieder was Längeres, Erzählerisches machen wollte und aufgrund dieser ganzen Covid-Nummer ist dann dieses ganze Kurzfilmprojekt quasi eingeschlafen, weil es einfach nicht möglich war, irgendetwas zu machen. So, und dann habe ich halt überlegt, was kann man denn noch so tun oder wie, ne, gibt's neue andere Ideen, was für Projekte kann man noch machen? Und da kam mir mal ein Gespräch mit Alex wiederum in den Kopf, wo er mir erzählt hat, es gibt so Webseiten, wo Autoren ihre Drehbücher posten. Und da habe ich ihn angeschrieben und gesagt, sag mir mal, wie die heißen. Und dann hat er mir den Namen gegeben und dann bin ich darauf. Und dann habe ich da so ein bisschen rumgestöbert. Einfach nur mal so, um zu gucken, so nach dem Motto, wenn man schon einen Kurzfilm macht, das ist ja dann im Zweifelsfall auch nicht gerade billig, wenn man es wirklich gut machen möchte. Vielleicht gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass man vielleicht gleich was Längeres macht. So. Und dafür braucht man natürlich dann erstmal ein Buch. Und dann habe ich eigentlich ganz blöd einfach durch die Loglines der Bücher gescrollt und bin dann praktischerweise bei B. Bark hängen geblieben. Das klang irgendwie ganz im Wald, ne, zwei Leute, okay, das klingt grundsätzlich schon mal machbar. Das ist jetzt nicht New York, liegt in Schutt und Flammen und keine Ahnung. So, und dann habe ich mir das Buch runtergeladen und habe angefangen zu lesen und dachte, wow, das ist irgendwie cool. Also, weil es einfach für mich auch nicht vorhersehbar war. Es war auf der A, war es gut geschrieben, es hatte richtig gute Dialoge, fand ich. Und ich konnte nicht vorhersehen, wo dieses Buch hingeht. Also man versucht ja dann immer schlauer zu sein als der Autor und schon beim Lesen, ne, bei jedem Krimi rauszufinden, ich weiß genau, das war der und der Gärtner und der hat das und das gemacht. Und das war einfach bei diesem Buch nicht möglich. Und das hat einfach bis zum Schluss durchgehalten. Normalerweise oder oft, ich habe jetzt schon eine Menge Drehbücher gelesen, wo man denkt am Anfang, ganz cool, und dann irgendwann zum Ende hin denkt man, oh Gott, nee, jetzt nicht das. Und dann wird es so 0815. Und das war bei dem Drehbuch überhaupt nicht. Also es hat mich bis zum Schluss gefesselt. Und dann habe ich mir das nochmal überlegt und dachte, Mensch, irgendwie, eigentlich ist das nicht mit großem Aufwand verbunden. Das könnte man theoretisch drehen. Also jetzt mal egal wie. Und dann habe ich es Alex geschickt, habe gesagt, guck mal, lies mal, weil kann ja auch sein, dass ich so ein bisschen betriebsblind bin, weil ich jetzt denke, oh cool, ich habe was gefunden, was man irgendwie vielleicht günstig machen kann. Und deswegen sozusagen an alle anderen Sachen nicht denke oder das Buch hält dem vielleicht nicht stand. Aber Alex fand das auch gut. Und und so ist das im Grunde genommen dann entstanden. Dann habe ich den Autoren kontaktiert und habe das dann optioniert. Und daraufhin habe ich das dann Michael, also dem Hauptdarsteller Michael Weston, geschickt, den ich kannte noch von meinem Spielfilm in Amerika. Und wir hatten immer Kontakt schon gehalten und wollten eigentlich mal immer irgendwas wieder zusammen machen, aber es hat sich nie ergeben. Und dann habe ich ihm einfach das geschickt, habe gesagt, guck mal, hier ist das was du interessant findest, hättest du Bock dazu. Und dann hat er das gelesen, fand das super und daraus hat sich dann quasi der Film entwickelt.
Ich muss einmal kurz fragen, genau diese Webseite, wo es die Drehbücher gibt, welche meint, es gibt die Blacklist, das weiß ich zum Beispiel, aber was für Seiten gibt es da, wo man dann einfach, wo man durchstöbern kann, dann erstmal die Synopsis lesen kann und die Logline lesen kann und dann den Autor kontaktieren kann? Weil ich glaube, es gibt viele Leute, die genau sowas suchen, auch als RegisseurInnen, die einfach sagen, ich möchte gerne was Cooles umsetzen, aber jetzt gar nicht selber Autoren sind.
Ja, also es gibt eine ganz große, die heißt Inktip, inktip.com. Da kann man Kurzfilmskripte, kann man, glaube ich, sofort lesen. Ich glaube, für die langformatigen muss man einmal den Autor kontaktieren, nachdem man die Logline gelesen hat, aber das ist ja auch keine große Hürde.
Ja.
Genau, dann gibt es Selling Your Screenplay, gibt es noch ein paar. Und Marc, ich glaube, du hattest es aber woanders gefunden, ne?
Das hieß, glaube ich, Simply Scripts. Simply
Scripts, genau. Mhm. Genau.
Genau, und da konnte man, und die kann man da einfach runterladen. So, und das habe ich dann gemacht. Ich habe 2, 3 runtergeladen. Bei 2 habe ich die ersten 3 Seiten gelesen und dachte, nee, also das war einfach vom Handwerklichen auch, das war einfach so unter aller Sau, sagen wir es mal so, böse. Mhm. Das dritte hat dann gesessen.
Also kleiner Tipp nochmal an alle Drehbuchautoren, die jetzt ihre Bücher da hochladen wollen. Ihr hört, es macht Sinn, sich einen Titel auszudenken, der mit A oder B anfängt.
Am besten. Oder so ein Hashtag, damit sie eine Zahl oder so. Ganz vorne.
Ja, wenn man faul ist wie ich irgendwie, dann kommt man vielleicht nur bis dahin.
Irgendwo muss man anfangen, genau. Aber vielleicht noch dazu gesagt einmal, also das Drehbuch von Bark ist nicht nur deswegen ausgewählt worden, weil Marc keine Lust mehr hatte, weiterzulesen.
Ja, das ist jetzt so hängen geblieben, das weißt du, das kriege ich auch nicht mehr weg aus den Köpfen von den Leuten. Hat sich sehr, sehr viel Mühe gemacht, bis B zu kommen. Und bei A gab es auch nur zwei Drehbücher. Das habe ich schon verstanden und am Ende bist du ja dann da hängen geblieben, weil das ihr zugesagt hat. Das habe ich auch verstanden. Wisst ihr, wie das mit den Rechten ist für die Drehbuchautoren? Weil das ist ja immer die Sorge von den Drehbuchautorinnen, dass man jetzt das da hochlädt und dann... dann werden ja diese tollen Ideen, kann jeder lesen.
Ja, und also es ist grundsätzlich auf diesen Seiten so, dass man da viele registrieren ihre Skripte bei der Writers Guild of America, bei der
WGA, ja, davor schon.
Aber sind keine WGA-Writer, also die sind keine Gewerkschaftsmitglieder. Insofern ist es tatsächlich ein relativ frei verhandelbares Feld. Also es gibt da... ich habe schon Unterschiedliches erlebt. Es gab sehr gut informierte Autoren, die sich also versucht haben, in den Verhandlungen mit an den Normen der Writers Guild zu orientieren. Und dann gibt's aber auch viele, und auch das ist ja valide, gibt's auch viele Autoren, die sagen, ist mir egal jetzt beim ersten, es ist so viel wert für einen Autor, wenn man schon ein produziertes Drehbuch vorbereiten kann, dass ich das erste sage ich mal, für einen Spottpreis rausgebe, um einfach produzierter Writer zu sein.
Ja.
Das gibt's halt so beides. Also es ist relativ offen auf diesen Seiten. Man muss mit den Leuten reden.
Und die Seiten verdienen dann daran oder nur die Autorinnen?
Die Seiten verdienen, ich glaube, als Autor, wenn man hochlädt, zahlt man, glaube ich, eine geringe, aber das ist, glaube ich, wirklich nicht viel. Das ist, glaube ich, irgendwas Zweistelliges. Ich weiß es aber auch nicht ganz genau, müsste man sich nochmal anschauen.
Und ihr hattet gesagt, ihr habt das dann optioniert. Könnt ihr dazu vielleicht noch irgendwie was sagen? Also den genauen Preis müsst ihr nicht sagen, wenn ihr nicht wollt, aber vielleicht so eine Richtung, mit was kann man da rechnen? Das war jetzt ein Beispiel, es kann natürlich unterschiedlich sein, aber wie sieht das aus oder wie sieht der Prozess aus? Heißt, man trifft sich mit der Person oder per Zoom und dann handelt man was aus oder kommt da noch die Agentur von der Person noch dazwischen oder genau?
Das kommt ein bisschen auf die Person an, würde ich sagen. Also ich habe Steve halt direkt angeschrieben und habe gesagt, ich finde das Buch super, ich kann mir das gut als super Low-Budget-Film vorstellen. Ich würde das gerne optionieren. Und dann hat er gesagt, okay, ja, finde ich super. Und dann habe ich mit ihm quasi das so ein bisschen verhandelt. Also wir haben das halt so gemacht, dass wir eine kleine Summe gezahlt haben als Option. Und dann quasi die Drehbuchgage dann im Falle einer Verfilmung quasi dann mit ausgehandelt. Und das haben wir beides in den Vertrag reingeschrieben. Und das war soweit okay. Also, und Steve hat keinen Agenten, insofern habe ich das direkt mit ihm gemacht. Aber er war halt auch eher derjenige, der sagte, ich möchte gerne meinen Film sehen, als jetzt hier schon quasi reich damit werden. Es ging jetzt erst zweitrangig ums Geld und erstmal darum, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Film machen, größer ist als einfach nur irgendjemand optioniert das und dann liegt das 10 Jahre irgendwo in der Schublade.
Du hast gerade gesagt, es kostet wenig. Also wie gesagt, ich muss jetzt keine Zahlen nennen, aber gehen wir jetzt für die Optionierung, jetzt nicht für die Drehbuchgage, von sowas wie unter 1.000 oder reden wir von irgendwie Richtung fünfstellig?
Nee, also wir reden von einem kleinen Betrag.
Okay.
Also das ist eher eine Geste als jetzt wirklich ein Geschäft.
Und das heißt,
wir haben das aber jetzt für 2 Jahre festgemacht. Das heißt, wir hatten die Option für 2 Jahre. Danach hätten wir das dann neu verhandeln müssen, wenn wir bis zu dem Zeitpunkt diesen Film nicht umgesetzt hätten.
Okay. Einfach nur, dass für die Leute, die zuhören gerade, auch ein Gefühl dafür kriegen, dass es halt machbar ist.
Es ist vieles machbar, aber wenn du dir in Amerika anguckst, selbst die großen Studios oder sowas, die optionieren, da sind Summen, die sind jetzt auch nicht unbedingt so
riesig. Okay.
Also das heißt nicht, also wenn ich jetzt ein Drehbuch schreibe und das an Warner Brothers irgendwie optioniere, kriege ich da auch keine 300.000 Euro für
oder so.
Da reden wir auch eher im vierstelligen Bereich.
Verstehe. Alex, du wolltest noch was sagen, bevor ich...
Achso, nee, ich wollte nur ganz grundsätzlich, weil das ja auch für viele, die gerade auch vielleicht am Anfang stehen, nicht so ganz klar ist, was dieses Thema Optionieren von Drehbuchrechten überhaupt bedeutet. Aber Marc hat es jetzt schon so ein bisschen vorausgenommen, dass man halt im Prinzip die Exklusivrechte hat, das Projekt umzusetzen innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Das wollte ich gerade nur noch einmal erklärt haben.
Das heißt, mit dem Drehbuch habt ihr dann euch rangesetzt und dann halt für die Produktion jetzt, also für eine Vorproduktion, dann die Konzeptionierung gemacht von dem Ganzen, also Konzeptpaper. Was habt ihr da erstellt oder mit was seid ihr losgezogen, um am Ende an eine Förderung, an eine Finanzierung zu kommen? Weil ihr habt ja jetzt ein englisches Drehbuch, was ihr theoretisch ja auch vielleicht auch mit amerikanischen GeldgeberInnen oder englischen GeldgeberInnen unterstützen lassen könnt oder supporten lassen könnt oder auch natürlich der Filmförderung in Deutschland. Wie seid ihr da vorgegangen?
Es lief so ein bisschen parallel. Grundsätzlich hat Mark mit dem Steve gemeinsam dann noch an vielen Stellen des Drehbuchs ein bisschen gefeilt, während wir uns aber schon in der Vorproduktion befunden haben. An Dokumenten haben wir gar nicht so wahnsinnig viel Zusätzliches erstellt. Also es gab natürlich so eine Art Pitch-Deck, wenn man so will, wo ein paar Moodbilder drin waren und so ein Grobabriss, so dass man allen Menschen, mit denen man so spricht und dem man das Projekt vorstellen will, nicht ein 90-seitiges Drehbuch unter die Nase halten muss, sondern sagen kann, guck mal, das ist so das, worum es grob geht, denn wir ja die Leute auch nicht, den Leuten auch nicht die Zeit stehlen.
Ein Teaser-Trailer hatten wir noch gemacht.
Das haben wir noch gemacht, genau.
Der bestand aus einer Einstellung, also das war nicht so wild. Es ging auch eher nur darum, um die Stimmung des Films zu zeigen, als jetzt wirklich schon Szenen zu inszenieren.
Also ihr habt Waldbilder gezeigt, oder was?
Ja, aber das ging dann, das war eher eine Sache, die nachher über Sounddesign und Grading funktioniert hat. Als jetzt wirklich die Geschichte zu erzählen.
Genau, das ist spannend.
Also, und dann haben wir natürlich so grob mal im Kopf überschlagen, was das Ganze für ein Aufwand halt ist, um dann auch im Grunde genommen eine Zahl im Kopf zu haben, wo man sagen kann, okay, wir brauchen wahrscheinlich Summe X. Und dann war für uns aber auch relativ schnell klar, dass das keinen Sinn macht, bei dieser Summe das jetzt zu versuchen, über eine Filmförderung zu machen. Weil A, es ist ein Genrestoff und das ist in Deutschland schwierig, bis unmöglich überhaupt gefördert zu bekommen. Dann noch zusätzlich auf Englisch, ist wahrscheinlich auch nicht gerade hilfreich. Und insofern war es aber in einem Bereich, wo wir sagten, das können wir vielleicht mit Glück auch privat quasi stemmen. Also nicht, dass wir das jetzt privat finanzieren, sondern wenn wir, das Ziel war im Grunde genommen zu sagen, wenn wir genug Leute finden, die eine kleinere Summe quasi darin investieren, dann sollten wir eigentlich in der Lage sein, quasi das Budget für den Film zusammenzubekommen.
Könnt ihr
das
sagen?
Das war dann unser Ansatz. Also wir haben uns nicht an Förderungen oder an irgendwelche anderen Produktionen gewandt damit.
Auch gar nicht probiert, also auch nicht angeklopft und gesagt, hey, hier sind wir haben ein Projekt.
Schon. Also ich habe einmal gesprochen mit den Hamburgern, ganz kurz. Aber allein die, und das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, aber die Schwerfälligkeit des Prozesses mit nur wenigen Einreichterminen im Jahr und dann auch gewissen Fristen, die dann gebraucht werden, bis die Förderentscheidungen fallen und dann gepaart mit der Ungewissheit, ob es denn überhaupt klappt, weil wir in einen Fördertopf, es gibt in der neuen Filmförderung oder gab es zu dem Zeitpunkt, da wird ja gerade insgesamt viel reformiert, aber zu dem Zeitpunkt gab es zwei Gremien, im Prinzip waren die aufgeteilt nach Low-Budget und Big-Budget-Productions und in dem Low-Budget-Topf, da tummeln sich natürlich auch ganz viele so ein bisschen experimentellere Projekte, anspruchsvollere Themen, auch Dokumentarfilme und so weiter und gerade in dem Gremium ist es schwer, ein doch vielleicht etwas populäreres Genre, wie in unserem Fall den Thriller, dann zu platzieren und da ist es halt tatsächlich so, die Dauer des Prozesses gepaart mit der geringen Chance, die uns so ein bisschen davon haben zurücktreten lassen und dazu geführt haben, dass wir gesagt haben, nee, das ist das Budget, das wir wirklich brauchen, und dann kann ich gleich auch noch ein bisschen mehr zu sagen, das kriegen wir auch aufgetrieben, oder wir hoffen zumindest, dass wir das auch aufgetrieben bekommen auf die Art und Weise, die Marc gerade schon skizziert hat.
Das heißt, genau, mit was habt ihr denn gerechnet? Könnt ihr das sagen?
Also wir haben uns natürlich überlegt, wie viele Drehtage brauchen wir, wie viele Leute brauchen wir. Wir wussten, dass wir über unser Netzwerk, gerade hier im Hamburger Raum, vermutlich Unterstützung bekommen werden, also ja, im Prinzip sehr, sehr gute Preise bekommen werden für das Equipment. Wir wussten, dass wir uns dem Thema Location wahrscheinlich auf eine Art und Weise annähern können, gerade in dem speziellen Fall, wo wir jetzt viel draußen sind, so dass da nicht viel Budget hingeht. Die Schauspieler waren ein Punkt und natürlich die Manpower der Mitglieder der Filmcrew. Und dann natürlich so das, was drumherum einfach das absolute Mindestmaß ist, dass man den Leuten irgendwie vernünftiges Essen gibt, die mit einem zusammen den Film machen und dafür sorgt, dass sie irgendwie einigermaßen ordentlich untergebracht sind in der Nähe des Drehorts. Und so, das sind natürlich so die Basics, die auch einfach immer Geld kosten, also an denen man auch nicht sparen kann und vor allem nicht sollte. So, und das haben wir zusammengeführt und bei der Crew haben wir halt dann überlegt, wen kennen wir denn auch logischerweise aus unserem Netzwerk, für wen ist das möglicherweise auch eine Chance, um zu sagen, hey, ich will auch immer, wollte immer schon mal einen Spielfilm machen. So haben wir vielen Leuten deutlich weniger gezahlt als das, was sie üblicherweise verdienen, aber so viel, dass sie zumindest in den Monaten oder in dem Monat nicht draufzahlen müssen. Das haben wir halt wirklich uns Position für Position überlegt und uns da der Summe angenähert. Und so kamen wir dann auf eine geringe sechsstellige Summe, die wir als Produktionsbudget brauchten. Und dann sind wir halt losgelaufen. Und unser Modell war, dass wir gesagt haben, wir arbeiten mit unserem Steuerberater und mit unserer Rechtsberatung so ausgearbeitet. Übrigens da auch, muss ich sagen, macht keinen Independent-Film, und bei dem ihr dann an Rechtsberatung oder an Steuerberatung spart. Das ist am falschen Ende gespart. Sprecht mit den Leuten, sagt, dass ihr wenig Geld habt, aber holt euch jemanden dazu. Ganz wichtiger Punkt, finde ich, um auch professionell zu bleiben und das Ganze auch auf ein sicheres Fundament zu stellen. Und wir haben das System ausgearbeitet, vielleicht ist das ja auch interessant für den einen oder anderen, dass wir halt mit bedingt rückzahlbaren Darlehen gearbeitet haben. Das heißt, das ist also jetzt nicht ein Crowdfunding gewesen und wir haben auch keine Geschenke bekommen. Es ist halt, das Modell ist im Prinzip, dass wir gesagt haben, jeder, der sich mit der einen Teil des Budgets uns zur Verfügung stellt, soll dafür im Erfolgsfall, also wenn der Film finanziert ist oder nicht finanziert, sondern wenn der Film in die Gewinnspanne kommt, gibt es dann eben eine Verzinsung, eine positive. So, das ist im Prinzip das Modell, das wir gewählt haben und das in unserem Fall glücklicherweise dann auch zum Erfolg geführt hat.
Das heißt aber, ihr habt verschiedene Geldgeber gefunden, ja, private Geldgeber gefunden, die dann halt gesagt haben, die lassen sich darauf ein. Wie seid ihr denn auf die Suche nach denen gegangen? Weil die sind ja wahrscheinlich mehrere Leute oder mehrere Firmen gewesen, die da unterstützt haben.
Ja.
Ich habe kein Crowdfunding gesehen. Nee. Nicht Crowdfunding, ich meine kein, auch das auch nicht, aber auch kein Product Placement im Wald.
Nee, das wird schwierig.
Wir haben uns die Köpfe zerbrochen, aber uns ist nichts wirklich eingefallen. Ja. Nee, Marc, willst du kurz? Oder?
Ja, wir haben im Grunde genommen dieses klassische Friends and Family, also auf der einen Seite da halt geschaut, auf der anderen Seite halt irgendwie, sag ich jetzt mal, befreundete Firmen. Mhm. Andere Produktionsfirmen oder sonstige Leute, die, wo man sagt, vielleicht haben die ein bisschen was übrig. Also es ging jetzt ja nicht um Hunderttausende, sondern es ging um einen Betrag, sag ich jetzt mal, der vielleicht in irgendeiner Weise noch vertretbar ist. Mhm. Und so haben wir uns sozusagen da von Person zu Person gehangelt. Und und viele hatten auch einfach Lust dazu. Also da ging es, bei vielen ging es schlussendlich gar nicht darum, jetzt einen wahnsinnigen Gewinn mitzunehmen, sondern da ging es auch darum, einfach irgendwie mal was anderes zu machen.
Ja, ja. Weil das wäre genau meine Frage. Besonders wenn du sagst, andere Produktionsfirmen, die wissen ja genau die Situation mit dem Film und die Schwierigkeiten, den Film zu recoupen. Das heißt, die wussten ja schon, dass es wahrscheinlich schwierig wird, daraus wirklich irgendeinen Gewinn, muss ja kein großer Gewinn sein, aber zumindest das Geld zurückzubekommen, sondern das heißt, die waren einfach, wie du schon sagst, glaube ich, immer, die hatten einfach Bock drauf.
Genau.
Ja, okay. Und genau, so seid ihr dann vorgegangen. Dann kommen wir so ein bisschen langsam in die Produktion und dann kommen wir auch gleichzeitig so ein bisschen auch in diese Zusammenarbeit mit den Schauspielerinnen, mit den Schauspielern hauptsächlich, weil ihr, warum es jetzt eine amerikanische Schauspieler waren, zumindest der eine, war klar, weil du auch schon die Person kanntest und ihr eh was zusammen machen wolltet. Da habe ich es natürlich gut zusammengefügt. Dann habt ihr aber ja weitere Schauspieler dazugeholt, die eben aus diesem aus der Gilde in Amerika stammen. Wie kam das und welche Schwierigkeiten oder Hürden kamen damit zusammen?
Also grundsätzlich ist die Entscheidung dafür gefallen, dass wir mit Amerikanern oder mit englischsprachigen Schauspielern arbeiten. Mhm. Ganz einfach auch durch die gesteigerten Chancen der Vermarktung. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Ein Film, der auf Deutsch gedreht wird, ist international wesentlich schwieriger zu vermarkten als ein Film, der auf Englisch gedreht ist. Und deswegen war das für uns von Anfang an klar, unabhängig jetzt auch von der Personalie Michael als Hauptdarsteller, dass wir das auf Englisch drehen müssen.
Besonders beim Genrefilm, genau, ne? Wahrscheinlich auch noch. Ne?
Mhm. Die eben die Chance auf ein Recoupment eben noch deutlich geringer gewesen wäre. Von Anfang an. Mhm. Also das war eigentlich der Hauptgrund, warum wir das gesagt
haben. Ja, das war ein Grund, aber was ich da auch noch dazu mache, das Buch ist natürlich, also das ist von einem Kanadier geschrieben, aber so wie ich das oder wie wir das immer gelesen haben, natürlich hätte man das auch als deutschen Film in einem deutschen Wald machen können, aber es wäre trotzdem von den Charakteren her und von den Situationen her etwas unglaubwürdiger gewesen. Also die Dialoge waren A, sehr dezidiert und ganz besonders geschrieben, sodass, wenn man das jetzt einfach so, wie man auch, wenn man sich die deutsche Synchronfassung anguckt, merkt, das funktioniert im Zweifelsfall nicht so wahnsinnig toll, wie es im Original funktioniert. Das sind schon relativ scharfe Dialoge.
Aber ihr hättet die ja auch übersetzen können, theoretisch gesehen. Aber also ich meine.
Ja, aber das, aber es macht trotzdem anderen Film, weil dann kommst du schon wieder in dieses Thema dieser Outdoorsman oder Naturbursche, wie das auf Deutsch heißt. Was ist das für ein Typ in Deutschland? Also was ist in Amerika kennt man diese Art von Charakteren und die sind auch einfach nachvollziehbar. Das sind einfach die Pickup Truck. Typen, so ein bisschen redneckisch angehaucht, ist in Deutschland nicht so einfach so zu finden, ohne dass es entweder sich anfühlt wie, da haben sie jetzt versucht, so einen amerikanischen Charakter so in Deutschland zu bringen. Also da wird es dann schon schwieriger zu erzählen oder zu vermitteln, was das für ein Typ ist. Also das sind dann Nuancen. Natürlich würde das Skript tendenziell grundsätzlich funktionieren, aber es wird trotzdem ein etwas anderer Film daraus. Und daraus kann dann auch wiederum resultieren, dass der dann vielleicht nicht ganz so gut funktioniert, weil die Charaktere per se nicht so gut funktionieren.
Ja, okay.
Und dann hätte man vielleicht umschreiben müssen, damit die eher auf sozusagen so einen deutschen Charakter passen. Und deswegen haben wir uns dann einfach, also auch noch gesagt, das ist nicht so einfach, das mal eins zu eins so ins Deutsche zu bringen, und hat dann für uns auch schlussendlich keinen Sinn gemacht.
Ihr hättet aber auch in Kanada drehen können.
Hätten wir auch, aber da hatten wir natürlich kein Netzwerk.
Okay.
Also da hätten wir ganz normal wie jeder andere an irgendwelche Supplier rangehen können.
Verstehe ich.
Hätten dann nicht die Deals bekommen und allein schon von den Reisen, von der Vorbereitung, von allem anderen her, wäre das Ganze halt dann wahrscheinlich deutlich teurer geworden,
als wir das hier gemacht haben. Das macht auf jeden Fall Sinn.
Weil wir, ich meine, ein Wald ist ein Wald. Also um das mal ganz blöd zu sagen. Ich habe mal ein lustiges Gespräch, ein Telefon da. Ich habe mal gepitcht für einen Film mit Joel Silver. Das ist, der hat Matrix gemacht und Lethal Weapon Filme und so weiter. Da ging es um so einen Feuerwehrmann-Film. Und auch da, der spielte eigentlich in Washington in den Wäldern. Und als es dann zum Thema kam, wo dreht man das Ganze, war er sehr erpicht darauf, das in Europa zu drehen, und sagte halt auch noch, you know what, forest is a forest, tree is a tree. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und dachte, ja, stimmt eigentlich, das erkennt keiner dran. Und wir haben das Ganze halt ein bisschen aufgehübscht mit ein paar Establishing-Schüssen, die wir in Kalifornien gemacht haben.
Ah ja, okay.
Und insofern wirkt das Ganze dann deutlich größer und nicht so nach dem deutschen Nationalwald.
Also zur Auswertung kommen wir ja eh nochmal danach, gleich am Ende nochmal. Das heißt, jetzt habt ihr die Schauspielerinnen gesucht gehabt, also die einen hattet ihr schon, der hatte Lust darauf, aber da er ja in der Gilde ist, ist es wahrscheinlich nicht so einfach, wir haben mit ihm gesprochen, wir machen einfach mit ihm den Vertrag aus und ist gut. Und es läuft ja viel auch über die SAG, oder?
Ja.
Naja, es ist, ja, wir haben mit ihm gesprochen. Also Michael wollte das machen, egal wie. Also das war schon mal relativ einfach. Dann hat sich aber relativ schnell rausgestellt, dass wir ihn über SAG abwickeln müssen.
Ja.
Und dann dachten wir erst, naja, gut, es wird jetzt irgendwie vielleicht nicht so wild, wir drehen ja in Deutschland und so weiter und so fort. Und dann hat sich aber relativ schnell rausgestellt, dass das eben doch nicht so einfach ist, weil es gibt eine sogenannte Global Rule One, die besagt, dass SAG-Mitglieder auf der ganzen Welt, wenn sie für einen Spielfilm oder einen Film drehen, nach den SAG-Rules, also mit einem SAG-Vertrag arbeiten dürfen. Mhm. Also sie dürfen nicht ohne diesen Vertrag. Es gibt keine Ausnahme, wir sind aber doch in Europa oder was auch immer. Also es gibt, glaube ich, kleine Ausnahmen. Also wenn der Darsteller nicht aus Amerika ist, was auch immer, also hier zum Beispiel jetzt, wenn Franka Potente in Deutschland einen Film dreht, muss sie das nicht als SAG machen, aber sozusagen, wenn sie in Amerika macht, dann ist sie SAG zum Beispiel. Ja, und das bedeutet aber auch, dass alle anderen Darsteller, die dort mitspielen, wenn sie denn aus den USA kommen, auch SAG sein müssen.
Ach so.
Also man kann jetzt einen deutschen Schauspieler dazu nehmen und sagen, na gut, wir drehen ja in Deutschland und das ist jetzt irgendwie der, das geht dann. Aber wenn wir jetzt sagen, wir brauchen die zweite Hauptrolle, den casten wir jetzt aber in Los Angeles oder in New York,
das geht nicht.
Dann muss der auch SAG sein. Mhm. Also ich kann da nicht einfach dann zusammentun und sagen, ja, die sind so und die sind so, sondern das ist dann das wird dann komplett kontrolliert.
Mhm. Und das hat in der Konsequenz bedeutet das auch für die Produktion, für die Filmproduktion, dass man SAG Signatory werden muss. Das heißt, man muss selber einen Vertrag mit der SAG abschließen. Mhm. Im Vorfeld, was ein Haufen Papierkram ist und auch zeitaufwendig ist. Also für diesen ganzen Prozess, wenn es Produzenten gibt, die uns zuhören, die das vielleicht auch gerade überlegen und damit noch nicht so Kontakt hatten mit der Thematik, nehmt euch Zeit dafür, es wird dauern. SAG antwortet auch nicht besonders schnell und man hat auch immer so ein bisschen das Gefühl, als europäische Produktion steht man vielleicht nicht ganz oben auf der Antwortliste. Mhm. Also das dauert alles ein bisschen, ist relativ kompliziert, aber es ist halt lösbar. Also auch wir haben das mit unseren Ressourcen gut hinbekommen, sind jetzt SAG Signatory. Das hilft uns natürlich in Zukunft auch, wenn wir auf die gleiche Art weiter produzieren wollen. Aber hat natürlich Konsequenzen. Also die SAG-Verträge sind umfangreich. Da gibt's auch keinen wirklichen Verhandlungsspielraum. Die Schauspieler haben durch die Verträge festgelegte Minimumgagen. Viele Schauspieler wollen natürlich auch mehr als das Minimum, aber es gibt diese Minimumgagen, die sind alle nachlesbar. Aber das ist halt nicht alles. Es gibt dann logischerweise die Sozialabgaben, nenne ich sie jetzt mal, also Pension und Welfare Kosten. Es gibt dann noch Residuals, Reserve Payments. Das heißt, da zahlt man sozusagen schon für die Wiederholung des Films später, zahlt man schon mal etwas in eine Art Fonds.
Ja, und das ist nicht wenig. Also wir reden da jetzt nicht von 100 Euro, sondern das waren 7.000, 8.000 Euro bestimmt pro Person oder sowas.
Ja.
Also die dann einfach vom Budget auch schon mal weg sind.
Es ist nicht zwangsläufig so, dass man das nie wieder sieht. Das hängt natürlich von dem globalen Erfolg des Films ab, ob das dann alles gebraucht wird. Aber die sind erstmal geparkt. Das heißt, für den Cashflow der Produktion ist das wahnsinnig wichtig, das zu wissen und zu bedenken.
Ja, dann gibt es noch diese ganzen anderen Regeln, ne? Also die Darsteller müssen Business Class fliegen. Die müssen in bestimmten Hotelklassen untergebracht werden. Und dann gibt es sozusagen beim Dreh am Set auch noch, also es gibt Timesheets, Timecards, die ausgefüllt werden müssen. Es gibt bestimmte Regelungen. Also in dem Moment, wo die Darsteller von ihrem Heimatort weg sind, was dann bei uns gewesen ist, gilt die Arbeitszeit, ich glaube, es sind 9 oder 10 Stunden dürfen sie am Tag arbeiten. Danach sind sofort Überstunden. Und die beginnt dann aber bei der Abfahrt und der Rückkehr ins Hotel. Also da ist dann die Fahrt, Maskenzeiten, die sind damit drin. Dann gibt es quasi Meal Penalties. Also wenn man nach einer bestimmten Stundenzahl keine Mittagspause macht, wird das auch als Überstunden, also werden auch also Zuschläge darauf berechnet. Wie gesagt, dann gibt es die Turnaround-Zeiten. Das ist jetzt nicht unbekannt, aber auch da sehr strikt vorgeschrieben. Und es gibt dann noch sozusagen zusätzlich, Aufenthaltsräume werden vorgeschrieben auch, also Trailer oder sowas.
Ich finde es spannend, weil ich frage mich dann so ein bisschen, wie man so aufwendig, also wir arbeiten gerade an einer Serie, die sehr viel Kostüm benötigt und sehr viel Vorbereitungszeit braucht. Und wie man dann halt in dieser Zeitspanne, ohne direkt in die Überstunden zu gehen, die ja dann doch recht teuer sind in der Regel, das schafft halt diese ganzen großen, opulenten Filme oder Serien zu machen, oder wo es dann sehr viel Maske gibt oder sowas, vielleicht sind es extra Verhandlungen, aber ich verstehe, da ist so ein bisschen die Frage, wie macht man das dann?
Also ich würde einen Satz gerne noch hinzufügen, also wie die Amerikaner das machen. Natürlich haben sie dann einfach auch mehr Geld und mehr Drehtage. Aber unabhängig davon möchte ich einmal mit einem kleinen Augenzwinkern und ohne das jetzt weiter zu vertiefen, dazu sagen, dass es am Ende der Schauspieler selbst ist, der diese Timecards unterschreibt. Und das ist die einzige Kontrolle, die die SAG darüber hat.
Okay,
verstehe. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Ich zwinkere, ohne dass man das akustisch jetzt im Podcast mitbekommt, zwinkere ich gerade ein bisschen. Also man spricht natürlich mit seinen Schauspielern auch darüber, welche Möglichkeiten man bei der Produktion hat und wie man denn mit all diesen SAG-Regeln umgehen möchte. Grundsätzlich ist es das Recht des Schauspielers, auf diese Dinge zu beharren, und dann muss man die auch so machen.
Und das heißt, ich habe jetzt verstanden, das heißt, wenn ein Schauspieler oder eine Schauspielerin im Cast ist, der bei der Screen Actors Guild, wir haben noch nicht den vollen Namen gesagt gehabt, müssen eigentlich alle Darstellenden oder besser gesagt Schauspieler nicht nur in den Hauptrollen müssen in der Screen Actors Guild sein, richtig?
Sofern sie aus Amerika kommen.
So,
also wenn ich jetzt einen Film habe, wo ich sage, ich habe jetzt John Malkovich und dann habe ich aber nur deutsche, französische und englische Schauspieler, ist es nicht wichtig.
Ja.
Wenn ich aber jetzt sage, ich brauche aber jetzt auch noch Tom Hanks oder noch irgendwie oder sogar irgendwelche Nebendarsteller, die jetzt nicht einen großen Namen haben, die aber jetzt, der wohnt halt in L.A. oder der wohnt in keine Ahnung wo, die müssen alle SAG sein. Also da kann ich dann nicht irgendwie ein Casting machen und sagen, ich suche mir jetzt Non-Union-Leute und mit denen fülle ich das auf. Also das ist nicht möglich. Und für die treffen dann auch dieselben Regeln zu wie für den Hauptdarsteller.
Und das ist ja recht aufwendig. Vielleicht da die Frage an Alex gerichtet. Wie seid ihr denn da, also ihr habt ja dann den zweiten Schauspieler, zweiten Hauptprotagonisten oder Antagonisten, ohne zu viel zu verraten, der mitspielt, der ist auch in der SAG. Der hättet ihr ja theoretisch auch aus einem anderen Land dann casten können, um das so ein bisschen zu umgehen. Also weil einfach das sehr viel, um zu umgehen ist das falsche Wort, weil mir geht es nicht darum, jetzt den Leuten weniger zu zahlen, sondern einfach nur den Aufwand, den ihr da hattet, ne, um dann zu sagen, okay, ihr geht den vielleicht anders an. Habt ihr aber nicht gemacht. Wie kam denn das zu dem zweiten Schauspieler?
Es war tatsächlich, um ehrlich zu sein, war es uns eigentlich klar, dass wenn die Chemie zwischen den beiden nicht stimmt und dieses Spiel nicht stimmt, dann brauchen wir den Film nicht zu machen. Weil wieder ohne zu viel zu spoilern, der Film lebt zu einem ganz großen Teil einfach von diesem Hin und Her, diesem Cut and Mouse, hast du es vorhin genannt, Marc, zwischen den beiden, das Rätselraten des Zuschauers, der Informationen einfach nur aus diesem Gespräch bekommt. Und wenn das nicht hingehauen hätte, dann wäre der Film gescheitert. Und deswegen war diese zweite Rolle zu finden genauso wichtig wie mit Michael so einen tollen Hauptdarsteller zu haben. Und da wollten wir uns tatsächlich nicht auf ein Casting von Leuten verlassen, von denen wir noch nicht viel wissen, sondern man wollte jemanden, der seine Qualität schon nachgewiesen hat. Und letztlich auch das war am Ende ein Ausschlag für AJ Buckley, der die Rolle spielt, der auch schon eine Vergangenheit wiederum mit Michael hatte. Die beiden kannten sich schon und wussten, dass sie miteinander funktionieren. Auch das ist in dem Fall Gold wert gewesen.
Naja, und also man darf auch nicht, also wir haben auch grundsätzlich gesagt, wir sind offen für Casting von überall her. Also es muss ein Native Speaker sein, das war für uns ganz wichtig. Aber durch unsere Casting-Agentin, die wir hatten, also auch das ist etwas, was man, wenn man mit amerikanischen Darstellern arbeiten möchte, daran wird man mit großer Wahrscheinlichkeit nicht wirklich vorbeikommen. Allein schon, weil es den Agenturen, den Managern gegenüber eine gewisse Professionalität aufzeigt. So, und wir hatten aber auch verschiedene Darsteller aus England, aus Irland hatten wir dabei, aber aus verschiedensten Gründen sind wir dann bei AJ am Schluss gelandet. Also auch da ist der Casting-Prozess, muss man sagen, zum Teil sehr zeitaufwendig. Es gibt nämlich diese Also es gibt dieses ungeschriebene Gesetz, dass man, wenn man sich jetzt auf einen Darsteller geeinigt hat und sagt, Mensch, vielleicht wollen wir das mit X oder mit Y machen, dann gibt man eine sogenannte Offer raus. Das heißt, man macht dem Darsteller ein Angebot und sagt, wir zahlen dir so und so viel. Und dann wartet man im Grunde genommen, bis sich dieser Darsteller zurückmeldet und entweder sagt, habe ich Bock drauf oder nee, danke, ist nichts für mich. Und in dieser Zwischenzeit kann man nicht jetzt weitergehen an andere Darsteller. Also machen die Casting-Agenten auch nicht. Kann man jetzt nicht parallel schon dem anderen Darsteller das auch geben und sagen, so, wenn sich Danny meldet, dann kann der ja gleich darauf reagieren. Das heißt, man schafft sich eine sogenannte Reihe da. Und das kann zum Teil halt auch eine Woche oder zwei dauern, bis dann wirklich der Darsteller es gelesen hat. Weil die meisten Agenten, auch wenn sie, also wenn wir jetzt hier einen Marvel-Film machen würden, wäre das eine andere Sache. Aber wenn man so einen No-Budget-Independent-Film macht, wo auch am Schluss nicht viel Geld vielleicht bei rumkommt, die wenigsten Agenten geben ihren Klienten überhaupt das Drehbuch weiter. Das heißt, in dem Moment, das wird erst für die interessant in dem Moment, wo es ums Geld geht. Und in dem Moment, wo man denen ein Offer macht, sozusagen, wird das Drehbuch dann weitergeleitet. Und dann muss sich der Darsteller halt die Zeit nehmen, das dann auch zu lesen. Und das kann dann dauern. Oder manchmal geht es schnell, manchmal dauert es halt, wie gesagt. Und auch das ist ein Prozess, den man einplanen muss, vielleicht, wenn man produziert, dass das alles, dass man sich das nicht zu knapp gestalten sollte, weil es eben dauern kann.
Wie lang war denn eure Vorproduktionszeit? Wie gerade erzählt, klingt die auf jeden Fall auch durch die Suche nach den Darstellern, obwohl es nicht so viele Darsteller sind, doch recht zeitintensiv, weil ihr müsstet ja wahrscheinlich auch das Casting online gestalten. Ihr habt gesagt, ihr habt zwar jetzt am Ende euch für jemanden entschieden, die sich auch schon kannten, aber hattet ja im Casting-Prozess bestimmt auch noch mehrere andere Leute, dann schreibt ihr das raus, dann müsst ihr warten auf eine Antwort. Wie, klar, dann noch die ganzen anderen Produktionsschritte, die dazukommen. Wie lange war denn eure Vorproduktion, bis ihr dann wirklich gesagt habt, okay, jetzt drehen wir?
Tatsächlich klingt es jetzt insgesamt länger, als wir uns tatsächlich Zeit gelassen haben. Ich kriege es gar nicht mehr so ganz zusammen, aber ich glaube, wir haben so, ich würde jetzt, aus meiner Erinnerung heraus würde ich sagen, wir haben nur ein halbes Jahr vorproduziert, aber kommt hin, oder?
Na? Naja, aktiv, glaube ich, mit dem Darsteller und dem wirklichen Casting waren es nicht mehr als 3 Monate.
Ja. Also man muss aber dazu sagen, dass dann wir waren dann bei der Rolle von AJ, waren wir tatsächlich auch so ein bisschen auf dem letzten Drücker dann unterwegs. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da, der AJ war zu dem Zeitpunkt, wo wir anfingen zu drehen, war er mit der Serie SEAL Team, die er für CBS macht, war er gerade in Saudi-Arabien. Und von da haben wir ihn eingeflogen und ich glaube, er war schon bei den Dreharbeiten in Saudi-Arabien, als wir die Entscheidung getroffen haben. Also er ist dann einfach noch eine Woche verlängert und ist dann erst nach Hause geflogen. Ja, also es gibt dann auch so ein bisschen zittrige Momente. Ja. So einer Produktion. Das kennen wir ja.
Ja, und parallel war es auch so, dass SAG sich einfach nicht gemeldet hatte. Und wir brauchten aber die SAG-Nummer, damit wir dann irgendwie in den Verträgen das alles festlegen konnten.
Ja.
Und da war also wirklich Schweigen im Walde.
Ja.
Das war natürlich auch noch wegen des SAG-Streikes gerade, glaube ich.
Ja.
Oder der fing gerade an, oder? Nee, das war kurz davor. Das war
bei der Premiere erst. Aber
das war bei der Premiere, genau. Ja.
Das heißt, eure Schauspieler konnten nicht zur Premiere kommen.
Ja, in der Theorie nicht, aber sie haben sich das natürlich nicht nehmen lassen.
Sie waren also nicht zum Arbeiten da.
Ja, genau. Sehr gut. Genau, das heißt, ihr habt es schon ein bisschen angesprochen, das heißt, die Produktion selber, wie lange habt ihr dann, ne, ihr habt die eingeflogen und wie lange habt ihr denn produziert selber? Das war eine Woche?
Also produziert meinst du mit gedreht?
Gedreht, meine ich, produziert.
Mhm. Ja. Also wir hatten 9 Drehtage.
Ja. 9 Drehtage.
Mhm. 9 Drehtage war der Hauptdrehblock. Marc, du warst ja einmal in den USA, um so ein paar Impressionen, da warst du aber alleine. Es gilt nicht als Drehtag in dem Sinne.
Ja.
Und wir hatten einen halben vorgelagerten Drehtag, weil es eine Szene gibt, die zeitlich so ein bisschen anders liegt, die wir dann auch abgesetzt gedreht haben, schon mal im Vorfeld. Das war noch mein halber Tag. Also am Ende des Tages waren es wahrscheinlich 10 Tage. Marc und ich haben im Studio noch das Intro mit den Würmern gedreht. Das waren auch noch mal ein paar Stunden. Aber so der Hauptdrehteil, wo wir auch mit der Crew zusammen waren, waren tatsächlich 9 Tage, an denen 95% des Films dann entstanden sind. Ja.
Seht ihr denn Vorteile an dem Dreh mit Schauspielern, die in der Screen Actors Guild sind? Also wir haben jetzt sehr viel über die Schwierigkeiten natürlich auch gesprochen oder über den, nee, die Schwierigkeit gar nicht so unbedingt, sondern über die Hürden oder was so ein bisschen schwierig macht. Aber was seht ihr denn so als Vorteile in der Zusammenarbeit?
Also es ist schwer zu sagen. Es ist ja jetzt nicht so, nur weil jemand in der SAG ist, ist er
wahnsinnig schlechter. Toll.
Aber Ich sag mal, die Qualität von, das Level der Qualität an den zwei Darstellern, die wir hatten, ist schon extrem hoch. Also sowohl, also es hat mich zum Teil wirklich fasziniert, wie die in der Lage waren, sich diese ganzen Texte zu merken. Wir haben zum Teil, wir haben einen Drehtag gehabt, da hatten wir eine Szene mit, die hatte 26 Seiten. Und das ist reiner Dialog, also es ist fast wie ein Theaterstück. Aber dass die in der Lage waren, sich sozusagen diesen Text so in der Kürze der Zeit so dermaßen einzuordnen und dann aber auch noch vom Spiel her eine solche Varianz und Nuancierung zu haben, das hat schlussendlich nichts mit Zack zu tun, aber das ist sozusagen, ich sag mal, das ist das Level von Amerikanern, also von Schauspielern, die auf so einem Level arbeiten, halt einfach, das ist halt schon stark irgendwie. Als Regisseur ist das natürlich sehr, sehr hilfreich.
Bringt ja viel mit natürlich dann auch in dem Fall, ne?
Und die kommen halt irgendwie, die machen halt natürlich viel Serie oder die Michael und AJ haben viel Serie gemacht. Und sind natürlich auch gewohnt, möglichst schnell abzuliefern. Also in der amerikanischen Serie, dann, wenn du zwei Takes hast, dann bist du schon gut. Also da wird jetzt nicht irgendwie, wir machen nochmal, ne, Take 8 und Take 9, das gibt's da nicht. Da muss weitergearbeitet werden. Das heißt, du musst präzise sein, du musst auf den Punkt sein, du kannst da jetzt nicht großartig ausprobieren. Und was bei uns halt war, dadurch, dass wir eben nur zwei Darsteller hatten, hatten wir da so ein bisschen von der Zeit her ein bisschen mehr Freiheit, weil wir jetzt nicht noch Backgrounds inszenieren mussten und irgendwelche anderen Sachen, sondern wir konnten uns sehr stark auf das Spiel einfach konzentrieren und dann auch hier und da ein paar mehr Takes machen und einfach mal verschiedene Variationen auszuprobieren. Und das hat denen auch, glaube ich, sehr gut gefallen, weil sie einfach mal auf was probieren konnten und nicht immer gleich hundertprozentig auf dem Punkt sein mussten.
Dann würde ich mal jetzt hier, weil wir langsam zum Schluss kommen vom Gespräch, würde ich einmal einen kleinen Sprung machen zur Richtung Auswertung von dem Film. Also der Film ist fertig, ich durfte ihn auch schon sehen, vielen Dank dafür. Und der läuft jetzt auch schon, läuft er schon irgendwo, kann man ihn schon sehen, Nummer eins. Und Nummer zwei, wie läuft es, also erstmal die Frage, kann man den Film denn schon sehen? Läuft der bei irgendeinem Festival, die Festival-Rounds gemacht oder seid ihr direkt in die Kinoauswertung gegangen? Was ist bei euch der Stand?
Der Film lief, hat erst einen Festival-Run gehabt. Da haben wir Glück gehabt, dass wir wirklich auf schönen Festivals gelaufen sind. Wir waren auf dem Fantastic Fest in Austin in Texas, was ein Genre-Festival ist, aber ein sehr, sehr großes und ganz tolles.
Genau, das war ein ganz tolles
Festival, es lohnt wirklich. Hat Riesenspaß gemacht, war eine ganz tolle Premiere. Danach ging der Film weiter über Fantaspor in Südamerika, über das Shanghai International Film Festival in Shanghai. Und dann hatten wir die Deutschlandpremiere auf den Hofer Filmtagen vergangenes Jahr. Genau, also das war so die Festival Round. Die größeren Festivals, auf denen wir gelaufen sind, gab noch ein paar kleinere. Und tatsächlich ist der Film inzwischen zumindest in Deutschland und ein ganz paar anderen Ländern schon verfügbar. In Deutschland vor allem oder der größte Streamer, wo er zu kriegen ist, zum Leihen und Kaufen, ist bei Amazon Prime. Und ja, viele andere Märkte haben ihn sich schon gesichert und werden ihn bald zeigen. Zum Glück auch in Nordamerika, das ist sehr schön, aber da steht die Premiere noch aus.
Und die Annahme von den, also auch was so die Verleiher angeht oder die Distributoren, war das dann ein Weltvertrieb, der das sofort sich geschnappt hat, oder war das dann, genau, weil ihr dann aus Deutschland kommt, irgendwie ein deutscher Verleih, der gesagt hat, ich baue daran, ich frage, ich gehe davon aus, dass es eine internationale Auswertung am Ende war, aber wie sah das aus?
Also wir haben zusammengearbeitet mit einem internationalen Weltvertrieb, also Sales Agent, The Coven. Die haben Büros in Los Angeles und in Lyon in Südfrankreich. Die haben also für uns die Vermarktung sozusagen angenommen und über die kamen dann auch die meisten der Verkäufe jetzt zustande. Ich habe dieses Jahr in Berlin auf dem EFM dann noch, also die Vermarktung läuft ja auch noch, die Auswertung, habe in Berlin noch eigene Käufer so ein bisschen gesucht, um da Hand in Hand mit unserem Sales Agent das anzugehen. Aber genau, also das ist der Weg. Wir sind über einen klassischen Weltvertrieb gegangen, in unserem Fall einen internationalen, ja, und sind mit dem dann losgezogen.
Na, auch ein internationaler. Es war auch uns wichtig, dass wir bei der Suche des Vertriebs, glaube ich, war es noch wichtig, dass es ein Vertrieb ist, der sich mit der Art und der Budgetgröße von dem Film, den wir gemacht haben, auskennt. Also es ist natürlich schön, wenn man sagt, wow, wir haben jetzt einen riesen Vertrieb, die ganz tolle riesen Kinofilme machen. Da ist man dann halt im Zweifelsfall nur kleinste Beimasse, weil die großen Filme natürlich für die deutlich interessanter und lukrativer sind. Und wir haben uns halt für einen entschieden, der sich eher in diesem Bereich und auch in diesem Genrebereich besser auskennt und in dem entsprechend dann auch die potenziellen Käufer dafür hat.
Und wie sieht es denn jetzt aus? Das heißt, wenn das Ding jetzt, die Lizenzen werden jetzt vergeben, das Ding wird jetzt bei Prime etc. Was seht ihr denn, wenn wir wieder zum Punkt Recouping kommen? Ohne dass ich jetzt sage, wahrscheinlich war es auch nicht so der Plan von euch, dass ihr sagt, ihr müsst jetzt viel Geld damit machen. Aber kriegt ihr jetzt einmal im Jahr, kriegt ihr einen Check von dem Weltvertrieb und oder vom Sales Agent mit so, das haben wir jetzt gemacht? Oder wie seid ihr jetzt da noch so ein bisschen involviert und wisst, was da passiert mit dem Film?
Also grundsätzlich funktioniert das so, dass die Zahlungen von den Vertrieben der einzelnen Länder, den Distributoren, dann bei unserem Weltvertrieb landen. Der zieht seinen prozentualen, also seine Provision ab und reicht uns dann das Geld weiter. Also so ist das übliche Vorgehen gemeinsam mit einem Weltvertrieb. Der sammelt das sozusagen für uns ein. Und aus den Ländern kommen in der Regel baut sich so ein Vertrag so auf, dass man eine Minimum Guarantee bekommt. Die bekommt man sozusagen sofort. Und dann gibt es eine prozentuale Beteiligung an allem, was über diese Minimum Guarantee hinausgeht, nachdem der Verleiher in dem jeweiligen Land dann noch seine eigenen Kosten abgezogen hat. Also um zu dem Punkt zu kommen, muss dann schon ein bisschen mehr noch reinkommen. Aber diese Minimum Guarantees sind das, womit man sozusagen dann von das Recoupment vorantreibt. Wir sind noch in der Auswertung, deswegen ist es im Augenblick noch gar nicht möglich zu sagen, wie weit das Ganze gehen wird. Wie gesagt, erste Verkäufe haben stattgefunden und einige Länder sind auch noch zu haben. Also an all die Distributoren aus der Welt, die hier immer zuhören, unser Film ist zum Teil noch zu kaufen. genau, also verkauft es ja in Deutschland an Tiberius. Das ist auch eine schöne Zusammenarbeit. So ist der Vorgang mit einem Weltvertrieb.
Ja, ach so, da kann ich noch was in eigener Sache sagen. Und zwar, wer noch interessierter ist, wie das Ganze stattgefunden hat. Ich habe das Ganze aufgeschrieben. Das gibt es als Buch. Das kann man auch bei Amazon kaufen. Das nennt sich Bark hinter den Kulissen eines Independent-Films. Und da ist so im Grunde genommen der ganze Prozess von der ersten Entstehung bis hin zum, bis über die ganze Postproduktion bis hin zum ganzen Vertrieb quasi nochmal aufgeführt. Und am Schluss sind es auch noch Interviews mit verschiedenen Beteiligten da. Also das kann man, wenn man interessiert ist, dort gerne kaufen.
Spannend.
Es gibt so Hardcover oder.
Hat mir Marc gar nicht gesagt. Wollte mich jetzt überraschen damit. Genau, also wusste ich gar nicht. Dann muss ich jetzt Marc gleich mal nach unserem Gespräch betuddeln, dass wir vielleicht ein, zwei Exemplare bekommen können, um das zu verlosen.
Ja, klar. Kein Problem.
Das war zu einfach, Marc. Du musst jetzt sagen, nein, das mache ich nicht.
Und danach, nee, also eigentlich mache ich das nicht, aber für dich mache ich das.
Nein, vielen Dank auch für die Offenheit, über das Projekt zu sprechen und auch an die Arbeit. Und auch wenn ihr nochmal so ein Buch gestellt habt, ist ja auch das, was wir hier auch versuchen mit Indie Film Talk, ist ja genau das, dass man halt so verschiedene Herangehensweisen an Filmprojekte mal sichtbar zu machen und dann zu sagen, hey, spannend, was habt ihr gemacht, wie habt ihr es gemacht und was kann ich daraus lernen für meine Projekte? Und da habt ihr auf jeden Fall einen super schönen Einblick gegeben. Wir haben natürlich nicht alles jetzt angeschaut, deswegen gut, dass du mal das Buch erwähnt hast, auch was so die Produktion selber angeht, da haben wir ein bisschen übersprungen, einfach der Zeit geschuldet, aber das, was schon mal drin war, glaube ich, sehr viel Inhalt, auch mit dem Drehbuch, wo man Drehbücher lesen kann, das wusste ich auch nicht genau, dass es diese Seiten gibt, die ihr erwähnt hattet, die werde ich auf jeden Fall auch nochmal in dem Beitrag verlinken, dann kann man auch da direkt mal vorbeischauen. Genau, das heißt, ich bedanke mich, den Film gibt es ja zu sehen, das heißt, da muss ich gar keine Werbung machen, der Link ist auch irgendwo im Beitrag direkt zu finden, dementsprechend kann man dann da direkt auch zum Film gelangen und ja, würde sagen.
Und noch eine eigene Sache zu dem Film, ich würde raten, sich eher die englische Fassung anzugucken. Die gibt's auch mit deutschen Untertiteln, als die deutsch synchronisierte Fassung. Es ist ein deutlicher Unterschied.
Oder schaut gleich den Regie- und Produzentenkommentar auf der DVD und Blu-ray.
Ach, also ihr seid gut da drin. Ne? Ihr kommt direkt vom IFM wahrscheinlich. Ich habe noch eine letzte Sache mit mir ein, bevor wir rausgehen. Habt ihr denn vielleicht selber irgendwelche einen Appell oder einen Wunsch, das machen wir gerne am Ende nochmal, an die deutsche Film- oder an die Filmbranche allgemein, vielleicht auch für die Zukunft, auch wenn es ums Thema Genrefilm vielleicht geht oder Produktion im Allgemeinen, fällt euch da gerade ganz ad hoc was ein?
Ad hoc, es wäre natürlich schön, wenn es ein breiteres Filmangebot aus Deutschland geben würde. Auch in Bezug auf Genrefilme. Also was sehr interessant ist zum Beispiel, ist, also es ist ja allgemein bekannt, dass die Filmförderung bei Genrestoffen jetzt nicht unbedingt Hurra schreit, sondern irgendwie da eher etwas zurückhaltend ist. Was aber interessant ist, es gibt eine Organisation, die nennt sich German Films. Mhm. Die ist sozusagen der ausländische Ansprechpartner für verschiedenste Festivals und so und promotet im Grunde genommen deutsche Filme im Ausland.
Ja.
Die hängt auch mit der Filmförderung zusammen und dort ist es wiederum ganz umgekehrt. Also dort ist eine wahnsinnige Offenheit für Genrefilme, weil dort auch gesehen wird, dass der Genrefilm aus Deutschland, sofern es ihn denn überhaupt gibt, aber das ist im Grunde genommen der Film, der im Ausland am besten funktioniert und sich am besten verkauft.
Ja.
Und das sollte man vielleicht im Hinterkopf haben, wenn man versucht, vielleicht in Deutschland Filme zu produzieren. Natürlich ist es, ne, nicht jeder Film spielt nur im Wald und hat mehr oder weniger nur zwei Darsteller, aber es ist sozusagen ein Markt da und den man ausnutzen kann oder den man bedienen kann. Also man muss sich nicht nur auf irgendwelche Dramen oder irgendwelche Comedies fokussieren.
Das ist schön, was du sagst, auf jeden Fall. Ich kann mich, deswegen habe ich es auch nur bestätigen können. Wir hatten ja im letzten Jahr, deswegen kann ich nur auf diese Folge verweisen, Folge 175 zum deutschen Film heute, haben wir so eine Reihe gemacht, wo wir über die Wahrnehmung des deutschen Films gesprochen haben. Und da war auch die Simone Baumann von German Films war da und sie hat eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast, auch angesprochen gehabt, ne? In der zweiten Folge, dass eben der Bedarf an Genrefilmen extrem hoch ist, im Ausland auch besonders, im internationalen Raum, und dass viel zu wenig Filme gibt, die genau das bedienen, vielleicht sogar auch aus Deutschland, weil man ja dann doch immer denkt, ja, in Deutschland ist ja der Genrefilm vielleicht etwas schwieriger zu vermarkten, vielleicht wirklich zu überlegen, deswegen fand ich euer Projekt ja auch ganz spannend, zu überlegen, macht es vielleicht Sinn, den auch gleich internationaler zu denken, in der Form, wie ihr es ja so ein bisschen auch gemacht habt, bewusst oder unbewusst, mit den DarstellerInnen, natürlich mit der Sprache, aber auch dann und trotzdem halt ein Thema genommen, was man ja, wie wir schon alle gesagt haben, auch theoretisch gesehen auch ein deutscher Film hätte sein können, mit viel Ummodeln, ne? Aber ihr habt euch entschieden, hey, wir belassen es dabei und gehen international damit und dadurch vielleicht andere Möglichkeiten der Sichtbarkeit dafür auch zu schaffen.
Ja, wenn man sich die Historie des deutschen Films anguckt, ich meine, die großen deutschen Filme, also aus den ersten Jahren und Jahrzehnten, das sind ja alles Genrefilme. Also man guckt sich das Kabinett des Dr. Caligari,
Metropolis.
Nosferatu, Metropolis, M, eine Stadt sucht einen Mörder, sind alles ganz klassische Genrestoffe.
Ja, das stimmt schon.
Und irgendwann ist es der deutschen Filmbranche irgendwie abhanden gekommen, sich sozusagen, also zumindest diesen Themen weiter zu öffnen. Es ist ja nicht so, dass es gar keine Filme, also gar keine Genrefilme, aber es ist, auch wenn man sich den internationalen Markt anguckt, also aus was für Ländern welche Filme kommen, kommen aus allen Ländern Genrefilme, nur aus Deutschland kommt eigentlich so gut wie gar nichts.
Ja, das stimmt. Das ist gut. Das ist doch ein guter Appell aus der Pistole geschossen. Super. Alex, hast du noch was du noch hinzufügen möchtest?
Ja, weil es eigentlich das ist, was uns bei BARC begleitet hat. Und das möchte ich eigentlich allen ans Herz legen. Wir sind mit einer gehörigen Portion Naivität an dieses Projekt rangegangen. Wir haben gesagt, das wirkt alles nicht aufwendig. Lass es uns einfach machen, das kriegen wir schon hin. Und das wäre eigentlich auch mein Appell jetzt eher eigentlich an die Filmschaffenden, die dir zuhören oder uns zuhören.
überlegt nicht so lange und zögert nicht. Man kriegt vieles hin und lasst uns einfach Filme machen. Geht raus und dreht.
Perfekt. Da bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich habe ja eh schon dreimal das Gespräch beendet. Also beende ich es jetzt noch einmal mit einem Danke an euch für das Gespräch. Vielen Dank auch an die Zuhörenden, dass sie sich die Zeit genommen haben, mit uns hier ja uns zu lauschen und mit uns in das Gespräch zu gehen. Und wie immer sage ich guten Tag, guten Abend oder gute Nacht. Und wir hören uns ja bei der nächsten Folge wieder. Ciao.
Vielen Dank. Ciao.
Tschüss.